Crazy Sexy Wechseljahre, der für Sie Podcast von und mit Angela Löhr.
Herzlich willkommen zur neuen Folge von Crazy Sexy Wechseljahre. Die heutige Folge trägt den Titel Holy Shit, was dein Darm mit deinen Wechseljahresbeschwerden zu tun hat. Dazu spreche ich heute mit einer studierten Pharmazeutin, die in der Apotheke ihrer Eltern quasi aufgewachsen ist, sie dann viele Jahre weitergeführt hat, irgendwann aber an den Nagel gehängt hat und heute unter dem Namen die spirituelle Apothekerin Menschen mit Darmproblemen berät. Sie sagt, kaum eine Frau kennt die Zusammenhänge zwischen ihrem Hormonhaushalt, emotionalem Stress und eventuellen Darmproblemen. Deshalb ist sie heute hier und ich freue mich sehr darauf. Toll, dass du hier bist. Herzlich willkommen, liebe Ann-Kathrin Kossendi-Koch.
Vielen Dank. Ich freue mich auch sehr, dass ich hier sein darf.
Ann-Kathrin, wenn mit den Wechseljahren und den Verdauungsbeschwerden sozusagen gleich zwei Tabuthemen aufeinandertreffen, ist das für die betroffenen Frauen nicht der Obergau?
Ja, so kann man das nennen. Also da wird sehr, sehr viel so unterm Radar gehalten. Eine zweite Problematik ist, dass gerade die Darmbeschwerden häufig so als normal angesehen werden. Also man hat mittlerweile so Studien gemacht, dass wir tatsächlich bei 7 von 10 Deutschen Darmprobleme feststellen können.
Oh wow.
Und es ist ja leider ganz häufig so, was viele haben, da heißt es dann, ja, das ist ja normal. Also, ne, dass du mal festeren Stuhl hast, mal weicheren Stuhl, dass du Blähungen hast, dass du Bauchschmerzen hast, das ist ja normal, geht ja wieder weg. Da macht sich kaum einer Gedanken drum, dass das eben absolut alles, aber nicht normal ist.
Das ist so wie mit dem Stress, ne? Das ist auch so ein Wort irgendwie, ach, hast Stress, ja, ich auch.
Genau.
So haben wir alle, so. Nur dass das da
und
natürlich...
Weiter.
Genau, und weiter, dass das da natürlich nochmal andere Auswirkungen haben kann. Du bist selbst Ende 40. Hast du Wechseljahresbeschwerden? Kennst du Hitzewallungen und Co.?
Oh ja, gerade heute Morgen noch gehabt. Also bei mir ist es ja so, ich habe ja 4 Kinder. Und 2, das sind Zwillinge, die sind jetzt ja mit in der beginnenden Pubertät, also werden jetzt 14 demnächst. Und da prallt bei uns zu Hause halt Wechseljahre auf Pubertät. Also das ist schon, ja, das ist manchmal sehr explosiv. Also ich merke schon auch Stimmungsschwankungen. Ich kann manche Dinge manchmal besser ab und manchmal schlechter. Also die Zündschnur wechselt. Und was dazu kommt, die Hitzewallung. Also ich habe gerade morgens, das ist immer meine Lieblingssituation, du kommst aus der Dusche, bist frisch eingecremt und dann kommt das so von unten, wie so ein Flammenwerfer. Ja. Und dann kann das schon mal passieren, dass ich Frühstück für die Kinder nur im Unterhemd mache oder wie heute Morgen dann so nur mit T-Shirt und Unterhose. Das kennen meine Kinder schon. Lachen und wir lachen da alle drüber und dann geht's auch wieder.
Also bei euch im Hause wird da ganz offen dann drüber gesprochen und eben auch drüber gelacht.
Ja, ich meine, ich habe 4 Töchter und ich finde das auch wichtig, dass die ganz normal merken, das ist ja ein Teil vom Leben. Also ja klar hat jeder das in unterschiedlichen Ausprägungen, aber die Wechseljahre hoffentlich erleben auch meine Töchter alle 4. Und ich möchte einfach, dass sie lernen, dass man das auch kommunizieren kann, dass man das sagen kann, dass es einem vielleicht gerade nicht gut geht, dass man eben mit diesen Hitzewallungen zu tun hat. Und es ist eben nicht nur, mir wird einfach ein bisschen warm. Bei mir ist es jetzt auch so, mir wird dann übel, mir wird schwindelig. Das ist halt alles, aber nicht schön.
Ja, und dann ist es umso wichtiger, wie du sagst, ne, dass drüber gesprochen wird, auch mit den Mädels, dass die da auch keine Angst vor haben, sondern dass die wissen, dass sowas auch normal ist und dass man damit auch normal umgehen kann, dass das alles nichts Krankhaftes ist oder so. Ich habe ja keine Mädels, ich habe 2 Jungs, die sind Anfang 20 und seit einigen Jahren schon ausgezogen und die haben aber einfach durch Lemon Days, durch ja mein Online-Magazin und durch das Buch, was ich geschrieben habe, Crazy Sexy Wechseljahre, auch ganz, ganz viel mitbekommen. Und finden das auch gut, dass ich und wir dann so offen darüber sprechen, ne? Weil das gehört dazu. Und hey, warum nicht mit den jungen Menschen? Also ganz, ganz wichtig, finde ich auch. Wenn wir über Tabu sprechen, wieso hast du dir gerade das Thema Darm ausgesucht? Ich meine, das hat ja schon auch so einen unsexy Touch.
Findest du?
Ja.
Verstehe ich gar nicht. Nein, es ist so ein tolles Organ. Also wenn man sich mit dem Darm wirklich mal etwas genauer beschäftigt, dann ist das faszinierendste Organ, was wir im Körper haben. Ich finde, es sticht auch das Gehirn. Also muss ich ganz ehrlich sagen, das Gehirn ist auch toll. Wir haben überhaupt, finde ich, ist unser Körper ein reines Wunderwerk. Aber der Darm ist schon wirklich spannend, weil zum einen natürlich viele Menschen unter diesen Darmbeschwerden leiden und ich dann immer denke, wow, was für ein Potenzial, wenn die alle gesund wären. Das wäre so ein großer Schritt, ja, für die Gesundheit der Gesellschaft. Und das andere ist, dass der Darm wirklich ja außer Verdauen, das ist ja im Grunde genommen das, ja, das Grundgeschäft, was er macht, ja, der kann ja viel mehr. Der kann ja so viel mehr, der ist ja wirklich bei so viel Körpervorgängen der Regler im Gegensatz zum Gehirn, wo man ja immer meint, das Gehirn ist das übergeordnete Organ, das macht das alles, das kümmert. Nee, 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 nee. Unser Darm spricht ganz viel mit.
Der Darm als zweite Schaltzentrale, als so die geheimnisumwobenen Gänge durch den Körper.
Ja, sozusagen. Man sagt ja nicht umsonst, ne, hör auf dein Bauchgefühl. Ja, man könnte auch sagen, hör auf dein Herz. Natürlich, das soll auch mitsprechen, aber das Bauchgefühl ist ein ganz wichtiges.
Da sind wir schon direkt schon so ein bisschen in der Spiritualität dann drin. Du bist ja von der, ich habe es in der kurzen Vorstellung gesagt, du bist Pharmazeutin, hast eine Apotheke geführt und dich dann entschlossen, die an den Nagel zu hängen, um auch ein Stück weit mehr in das Ganzheitliche und in die Spiritualität überhaupt abzutauchen. Wie verträgt sich das miteinander, so als Naturwissenschaftlerin dann zu sagen, das interessiert mich jetzt auch und für mich hängt das alles ganz eng miteinander zusammen. Ich glaube, da haben viele Menschen ein Problem mit.
Ja, ganz viele und auch gerade Kollegen. Mhm. Aber ich war immer schon ein bunter Vogel in der Pharmazie. Also ich war noch nie so wirklich, sag ich mal, die klassische Pharmazeutin. Ich habe auch in der Apotheke, als ich die hatte, viel schon gemacht in Richtung Stoffwechselsanierung, also Entgiftung, Entsäuerung. Auch da schon mit Darmsanierung ganz viel gearbeitet, weil das eigentlich so das Fundament ist unserer Gesundheit. Und die Spiritualität kam dann allein über meinen Weg, meinen persönlichen Weg schon mit rein. Und für mich stellt sich die Frage eher andersrum. Wie kann jemand, der mit Menschen arbeitet und mit der Gesundheit des Menschen, das ist ja das Elementarste, was wir haben, wie kann der nicht spirituell sein? Ich bin ja der Meinung, wir sind sowieso alle spirituell, nur wir leben es halt unterschiedlich aus. Und ich finde diesen ganzheitlichen Ansatz, der ja dann auch dahinter steckt, also ich frage mich bei jedem Mediziner, wie er quasi nur punktuell arbeiten kann. Dass das natürlich, sage ich mal, gerade wenn ich mich spezialisiere, manchmal nicht anders zu realisieren, ist es mir vollkommen klar. Aber da wünsche ich mir dann immer mehr so eine interdisziplinäre Arbeit, dass also mehr Berufsgruppen dann zum Wohl des Patienten zusammenarbeiten.
Also für dich gehört zu jeder Behandlung auch so ein Stück, wie soll man das sagen, so vielleicht Emotionalität und ein Stück so die Seele des Menschen, wenn ich so an die Spiritualität denke, dazu? Oder was ist es, was das für dich ausmacht?
Also was es für mich ausmacht, ist im Endeffekt, dass ich immer gerne hinter die Symptome gucke. Weil so ein Symptom, was ich habe, ist ein Ausdruck des Körpers für Dinge, die auch noch dahinter liegen. Und ich finde es gerade gut, wenn man beide Seiten beleuchten kann und kennt. Ja, also einmal naturwissenschaftlich wirklich sagen kann, okay, du hast jetzt hier, ich sage jetzt mal ein Beispiel, du hast halt immer wieder mit Durchfällen zu tun. Okay, wie können wir jetzt erstmal für dich die Durchfälle stoppen, dass du erstmal eine Linderung hast, dass dieses Hauptproblem, was du hast, erstmal weg ist. Dann ist es mir aber immer wichtig zu gucken, okay, was steckt denn hinter, warum hast du denn den Durchfall überhaupt gekriegt? Und da gibt's natürlich vielfältige Ursachen. Das ist nicht immer nur eine Infektion oder immer nur, was man was Schlechtes gegessen hat, sondern gerade bei Chronikern stecken sehr häufig auch emotional-seelische Probleme dahinter. Und ich finde es halt wunderbar, wenn du einem Menschen so weit helfen kannst, dass seine akuten Probleme erstmal so weit gelindert sind, dass er sich um die wahren Baustellen kümmern kann und dann diesen Effekt bemerkt, dass Gesundheit ganz nebenbei noch dazukommt.
Das ist schön gesagt. Als du noch in der Apotheke warst, was waren so die typischen Beschwerden, rund um den Darm, mit denen so die Frauen, ich sag mal zwischen 40 und 60 so in diesem Wechseljahresalter in die Apotheke gekommen sind?
Also das häufigste sind so Beschwerden, die dem des Reizdarms sehr ähneln. Also sprich Verstopfung oder eben sehr breiigen, flüssigen Stuhl, manchmal auch im Wechsel, das nennt sich ja dann Wechselstuhl, ja, dass es dann immer so hin und her geht. Dann Krämpfe, Blähung und so dieses, dass sie das nicht greifen können. Also deswegen sage ich, ähnelt sehr dem Reizdarm, ist auch teilweise Es ist ja so, dass diese Bezeichnung Reizdarm so eine Sammelbezeichnung ist. Also du kannst nicht sagen, ein Reizdarm hat jetzt nur die und die Symptome, sondern das ist so ein Sammelbegriff für einen Pool von Symptomen, wo eben der Arzt keine direkte organische Ursache feststellen kann und dann sagt, naja gut, dann ist es ein Reizdarm. So, und das kommt bei den Frauen in den Wechseljahren sehr häufig vor. Wir sehen gerade bei Patienten, die so eine Sensibilität haben im Darm, weil das sind ja häufig Menschen, die einfach da eine gewisse Sensibilität haben, sodass sie vielleicht als Kind auch häufig schon mal Bauchschmerzen hatten, wenn sie aufgeregt waren oder vielleicht so mit Bauchgrummeln bei schwierigen Situationen rechnen mussten. Dass die gerade so, wenn hormonell sich was stark ändert, wie bei einer Schwangerschaft oder eben bei den Wechseljahren, dass entweder die Beschwerden sich verschlimmern oder, das haben wir bei klassischen Reizdarmpatienten auch ganz oft, dass es dann weg ist oder sich bessert. Das ist auch, also gerade bei Schwangerschaften ist das so faszinierend zu beobachten. Das sind Patientinnen teilweise, die wirklich schlimme Beschwerden haben, die werden schwanger, die Beschwerden sind wie abgestellt. Das Kind wird geboren und kurz nach der Geburt geht es genauso wieder los. Also das ist faszinierend.
Also das ist der enge Zusammenhang, wo ich das Zitat von dir in der Einführung auch vorgelesen habe, wo du sagst, das Hormonsystem, Veränderungen im Hormonsystem haben in vielen, vielen Fällen direkte Auswirkungen auf unseren Darm.
Ja, ja. Und auch umgekehrt, ne? Also es ist eine wechselseitige Beziehung.
Kannst du das erklären, woran das liegt? Wir wissen ja, was hormonell passiert in den Wechseljahren, dass Östrogen und Progesteron zurückgehen.
Also es ist so, wir haben ja nicht nur das eine Bakterium im Darm oder eine Sorte Bakterien im Darm. Also unser Darmsystem ist ja wirklich ein Universum, ja, mit Billionen von kleinen Lebewesen. Da haben wir Bakterien, Pilze, Einzeller und die leben da alle normalerweise relativ friedlich zusammen. Und das Faszinierende ist, es ist bei niemandem gleich. Also man weiß, dass diese, man nennt das ja auch Darmflora, Mikrobiom, ja, dass diese Bakterienflora im Darm bei jedem ganz individuell ist. Das ist wie ein Fingerabdruck. Also es gibt tatsächlich ja auch Bemühungen der Polizei in solche Richtungen, ja, da wirklich das wie so ein Fingerabdruck auch zu nutzen.
Das heißt, dann gibt es da auch kein Optimum, zu sagen, wenn du die und die Zusammensetzung hast, weil die ist dann, soll bei jedem Menschen anders sein?
Jein, also es ist schon so, dass wir alle eine ganz individuelle Zusammensetzung haben, aber es gibt sogenannte Leitstämme. Es gibt Leitstämme physiologische, wo man sagt, die sollten in einem gewissen Verhältnis zueinander sein, damit die Darmflora vernünftig arbeiten kann. Und wenn wir ganz ehrlich sind, bis in die Tiefe ist dieses Thema, welche Bakterien für was zuständig sind, noch gar nicht, noch nicht ansatzweise irgendwie wirklich geklärt. Aber wir haben schon gute Ansatzpunkte. Wir wissen, es gibt gewisse Bakterien, die kontrollieren den Östrogenspiegel. Ja, so, und da ist es natürlich, das bedingt sich wechselseitig. Wenn dann der Östrogenspiegel sehr sinkt, kann es sein, dass die Bakterien eben verdrängt werden zugunsten anderer Bakterien, die dann aber vielleicht pathogen sind. Also sprich, die Fäulnisbakterien sind, die mir dann vielleicht Blähungen machen, die mir dann Bauchschmerzen machen. Weil man muss sich das mal so vorstellen, es gibt einen bestimmten Platz, also es ist die Darmschleimhaut, wo eben sich Bakterien und Einzeller und Pilze ansiedeln können. Und wenn der Platz voll ist, ist er voll. So, und deswegen findet da immer so ein Verdrängungsmechanismus statt. Die bessere Bedingungen vorfinden, die können sich ausbreiten. Zu Lasten eben von anderen Lebewesen dann. So, und das ist eben immer dieses, dass man es in die Balance bringen muss. Man kann jetzt nicht sagen, du brauchst jetzt, ja, 1 Million von den Bakterien und 1 Million von denen, dann wird alles gut sein im Darm, sondern es muss ein gutes Gleichgewicht sein von diesen physiologischen Stämmen.
Und da ist es dann sicherlich so, dass das, was die Pharmazie uns empfiehlt, mit ich sag mal einfach Kitschimea und Co., was man vor der Tagesschau dann schon immer wieder vor die Nase gehalten bekommt, dass das nicht the one and only ist. Das ist nicht die Lösung, weil das ist, wie du vorhin schon gesagt hast, das bekämpft das Symptom. Aber es wird immer wieder kommen, wenn man nicht nachforscht, woran liegt das denn?
Genau. Also gerade da gibt's wirklich so zwei ganz wichtige Punkte. Also du wirst immer Leute finden, die dir sagen, oh, das hat mir total gut geholfen. Das ist super. Das ist ja auch das, weswegen sich mir immer der Magen umdreht, wenn ich diese Internetforen sehe oder irgendwelche Internetgruppen, wo dann gefragt wird, wer kann mir mal was empfehlen gegen Durchfall, sag ich mal. Ich kann die Frage verstehen, weil es ist was sehr belastet. Ja, und das ist wirklich auch, wie du schon am Anfang gesagt hast, schambehaftet. du magst nicht öffentlich vielleicht fragen, du magst deinen Arzt nicht fragen. Also was machst du? Du fragst im Internet, weil du meinst ja, es ist anonym. So, jetzt kommen aber irgendwelche und sagen, ja, nimm hier, wo du schon gesagt hast, Kijimea oder was auch immer. Und du kaufst dir das und stellst fest, es bringt gar nichts bei mir. Weil du weißt ja gar nicht, welche Ursache bei jemandem anders diesem Durchfall zugrunde liegt. Es gibt zig Ursachen. Und deswegen ist es wichtig, dass du, wenn du feststellst, also das hat jetzt wirklich chronische Ausmaße angenommen, das ist nicht nur eine Magenverstimmung, dass du dich wirklich an jemanden wendest, der sich damit auskennt. Und jetzt kommt dazu, und das muss ich leider sagen, also ich bemerke, dass in der Ärztewelt es immer offener wird für dieses Thema. Das finde ich auch ganz wunderbar. Weil ich, wie gesagt, das hast du ja vielleicht eben schon gemerkt, ich bin eine große Verfechterin der interdisziplinären Zusammenarbeit. Also es gibt die Ärzte, die dir dann sagen, wenn du mit solchen Beschwerden kommst, ja, also bitte, ne? Da gewöhnen sie sich mal dran, das ist normal, sie haben organisch nichts. Also reduzieren sie mal den Stress, ja, und dann leben sie damit.
Oder dieses, sie werden ja auch älter und irgendwas genau, hat dann das, jeder und ne? da müssen sie mit leben.
Nehmen sie so ein paar symptomatische Pillchen und gut ist es. Und dann hast du Ärzte, die dich ernst nehmen damit, weil es ist ja was, was deinen Tagesablauf, deine Lebensqualität deutlich beeinflusst. Ich habe Fälle gehabt von Menschen, die wirklich 10, 15 Jahre nicht mehr aus dem Haus gegangen sind. Und ich meine, das sind Dimensionen, da kann ich als Arzt nicht hingehen und sagen, ja, ne, da müssen sie halt mit leben.
Die das nicht mehr aus nicht. Dem Haus gegangen sind, weil sie Angst hatten, dass die Toilette nicht dicht genug
genau,
ist?
Genau. Die einfach da vielleicht auch mal eine böse Erfahrung gemacht haben und sich einfach nicht trauen, am normalen sozialen Leben teilzunehmen, weil sie Angst haben, dass das jemand bemerkt, dass das, dass sie vielleicht nicht rechtzeitig auf die Toilette kommen, dass was auch immer. Und das ist natürlich eine ganz, ganz starke psychische Belastung. Und deswegen finde ich so wichtig, und das ist immer was, was ich immer gerne rate, als allererstes sollte immer eine Abklärung stehen. Also wo kommt jetzt diese Beschwerde her? Weil es gibt es nicht, dass Beschwerden vom Himmel fallen. Das gibt es nicht. Das hat immer eine körperliche und eine emotional-seelische Ursache. So, und das Erste ist die körperliche Ursache mal rausfinden. Gucken, wo kann ich direkt mal ansetzen, damit erstmal eine erste Besserung kommt. Und da ist es immer so, dass ich, gerade wenn es sich so um Darmprobleme handelt, immer gerne frage, ob schon mal eine Spiegelung gemacht wurde beim Gastroenterologen. Das halte ich für ganz wichtig. Einfach, um alles auszuschließen. So, und wenn das dann erledigt ist, ist für mich der nächste sinnvolle Schritt eine Stuhlanalyse. Aber eine nicht, die ich so beim Hausarzt mache, wo da wird meistens nur geguckt, habe ich irgendwelche Enteritis-Erreger, also so Entzündungserreger, habe ich irgendwelche Parasiten im Darm. Was ich wichtiger finde, ist zu gucken, wie ist die Darmflora zusammengesetzt? Wie ist die Schleimhaut beschaffen? Haben wir irgendwelche Entzündungen? Haben wir irgendwelche Löcher? Haben wir Verdauungsproblematiken, dass vielleicht die Fettverdauung gestört ist oder die Eiweißverdauung? Dass man da wirklich einmal genau hinguckt, weil sonst hast du das Problem beim Darm. Das ist wie so eine Fahrt der Titanic im Nebel. Ja, du weißt nie, wo der Eisberg ist. Und dann kommt so dieses Ausschlussverfahren. Probier mal das, probier mal das. Und das finde ich, also das ist für mich absolut keine befriedigende Lösung. Das sind ja keine Versuchskaninchen.
Nee, gerade wenn man schon in so einer Situation ist, ne? Ich meine, das sind jetzt Extrembeispiele da auch, die du beschreibst. Aber auch die Stufen davor sind ja so, dass das keine dauerhafte Situation sein kann. Und wenn du jetzt die Frauen, unsere Hörerinnen dir vorstellst, die dann da auch noch die Wechseljahre obendrauf haben. Was hat das für Auswirkungen auch auf die Wechseljahre?
Also es gibt ja so ganz genaue Zusammenhänge zwischen dem Darm und unserer Stimmung. Also Depressionen, depressive Verstimmung hängen immer auch mit deiner Darmflora zusammen, weil im Darm wird das Hormon Serotonin gebildet zu 80%. Und Serotonin ist ja eins unserer, ich sag jetzt mal Glückshormone. Ne, neben Dopamin. Und wenn du das mal guckst, die Medikamente, die du bei Depressionen nimmst, sind immer dazu da, einen guten Serotoninspiegel im Gehirn aufrechtzuerhalten. So, jetzt ist für mich natürlich, die ich so einen ganzheitlichen Ansatz habe, die erste Frage, es ist immer wichtig, natürlich, wenn es richtige Depressionen sind, nicht nur depressive Verstimmung, sondern richtige Depressionen, dass ich da medikamentös mich auch unterstützen lasse. Gar keine Frage, das ist absolut richtig. Es ist auch absolut nicht angebracht, sowas einfach abzusetzen. Was aber in meinen Augen total wichtig ist, ist, wenn ich schon weiß, ich habe zu wenig Serotonin im Gehirn, ich nehme schon was, damit das Serotonin nicht abgebaut wird, dann ist für mich doch die erste Pflicht, die erste Hausaufgabe, meinen quasi Produktionsort mal anzuschauen und zu gucken, ist denn da alles in Ordnung oder kann ich vielleicht bei der Produktion schon mal was verbessern? Jetzt ist es so, der nächste Schritt ist dann das Serotonin. Daraus wird auch unser Melatonin gebildet. Melatonin ist das Schlafhormon. Das nimmt im Alter ab. Das ist bei uns allen so. Und da kommen auch häufig diese Schlafstörungen her. Weil oftmals sagen wir ja so, das sind diese Schwitzattacken, die wir dann haben, die Hitzewallungen, die uns nachts wach machen. Das muss aber nicht sein. Es kann auch Frauen geben, wo das mangelnde Melatonin ist. Das kann eine Mischung sein. Also von daher ist es natürlich auch gut, wenn ich einen guten Melatoninspiegel habe. Auch da ist es wieder wichtig, ne? Wenn der Körper zu wenig Serotonin schon hat, dann kann er auch nur ganz wenig Melatonin machen. So, also das sind dann so Zusammenhänge, wo ich mir sage, Der nächste Zusammenhang, den wir noch haben, ist, viele Frauen leiden ja auch darunter, dass sie zunehmen in den Wechseljahren.
Oh ja.
Na, dieses, ich esse kaum was und trotzdem bleibt es auf den Hüften. Das liegt natürlich zum einen daran, dass ich Muskeln abbaue, altersgemäß. Das klar, aber das erklärt es nicht ganz.
Ja, und es liegt ja auch daran, dass der Kalorienbedarf tatsächlich wirklich um ein Viertel so ungefähr sinkt. Ne? Genau. Was heißt wirklich, ich muss eigentlich ein Viertel weniger essen, wenn man das jetzt mal rein quantitativ betrachtet.
Ja, mein Grundumsatz sinkt. Ne? Genau. Das ist vollkommen richtig. Jetzt ist es aber auch noch so, es gibt bestimmte Bakterienarten im Darm, die, wenn du da ein Missverhältnis hast, die aus der Nahrung mehr Energie rausholen als normalerweise bei anderen Menschen. Also ich sag mal, eine Portion Spaghetti Bolognese hat jetzt irgendwie 800 Kalorien. Wenn du normal gute Zusammensetzung der Darmflora hast, jetzt hast du vielleicht diese beiden Bakterien in einem Missverhältnis, diese Bakterienarten, und dann kann dein Körper da plötzlich 1000 Kalorien rausholen, weil er es schafft, diese Kohlenhydrate, die normalerweise dann als unverdaulich weitergeschoben werden, die kann der noch besser, können die noch besser zerlegen, in noch kleinere Einzelteile. Und das wird dann aufgenommen. Und dann hast du diesen Effekt, ich esse weniger als mein Mann oder weniger als meine Kinder und nehme trotzdem zu.
Und das macht der Körper, weil er aus dem Gleichgewicht ist und irgendwie das Bedürfnis spürt, ich muss da was einlagern, ich weiß nicht, was für Zeiten kommen, oder warum macht er das?
Das ist einfach jetzt wirklich dem geschuldet, dass du ein Missverhältnis bei diesen Bakterien hast. Das kann angeboren sein. Wir wissen ja mittlerweile, dass auch vieles vom Mikrobiom vererbt wird, tatsächlich. Und das kann natürlich einfach ein Missverhältnis sein, weil die sich gut entwickeln konnten, weil du vielleicht sehr kohlenhydratreich gegessen hast und die sich eben dementsprechend vermehrt haben. Zucker ist da so ein Stichwort, ja, was ja sowieso für uns auch in den Wechseljahren, egal in welchem Phase wir sind, ist Zucker immer, der Industriezucker, nicht so ideal für den Stoffwechsel. Da kann das dann passieren. Oder aber du hast durch Stress dein System in die Disbalance gebracht. Und ich sag mal, gerade Wechseljahre, da haben ja viele Frauen auch wirklich Stress. Das ist zum einen, die Eltern werden älter. Ich kenne viele in meinem Bekanntenkreis, die sich da wirklich sehr kümmern. Das ist bei uns auch so, ja. Wenn dann vielleicht noch eine Pflegebedürftigkeit dazu kommt. Kinder, die vielleicht einen mehr fordern. Eine Ehe, die sich neu sortieren muss in den Wechseljahren. Dann auch nicht zu unterschätzen, auch dieses Gefühl, ich bin jetzt in den Wechseljahren. Also das macht ja auch ganz viel mit uns, ja. Das hat ja auch nicht nur körperliche Auswirkungen, sondern eben auch seelische und emotionale. Also ich kann das von mir auch sagen, also ich habe 4 Kinder, ich möchte wirklich keins mehr, ich bin total happy mit den 4. Trotzdem ist es irgendwo ein emotionales Gefühl auch, zu wissen, jetzt ist es vorbei. Also es ist nicht mehr meine Entscheidung, sondern ne, das ist alles Stress fürs System. Und da kann sich die Darmflora ganz entscheidend verändern. Also es gibt Studien, das ist so spannend, dass zum Beispiel bei Schwangerschaften, wenn die Mutter Stress hatte in der Schwangerschaft oder vielleicht Ängste oder dass dann das Kind mit einer Darmflora auf die Welt kommt, wo gewisse Bakterien in der absoluten Minderzahl sind und andere, die nicht so gesund sind, sich schon vermehrt haben.
Das ist ja spannend.
Also das ist irre, ist das.
Und wenn ich mir das dann vorstelle und nochmal ein Stück weiter denke, dann ist es vielleicht auch so, dass ich durch diese veränderte Darmflora bestimmte Mineralstoffe und Vitamine und so weiter gar nicht mehr so gut aufnehmen kann, selbst wenn ich mich gesund ernähre, selbst wenn ich eigentlich so, wenn man Tabellen anguckt und ich wirklich Gemüsesorten und wirklich vielfältig und so weiter esse und sage, ich müsste eigentlich gut versorgt sein, dass das aber dann der Darm wahrscheinlich gar nicht so in die Zellen spülen kann, wie er das machen könnte und sollte, wenn er dann gesund funktionieren würde?
Ja. Das ist definitiv richtig, gerade auch wenn ich so vielleicht eine entzündete Darmschleimhaut habe, wenn ich, sag ich mal, ja, schnellere oder verzögerte Darmpassagen habe, ja, das hat ja alles eine riesen Auswirkung auf meine Nährstoffaufnahme und das definitiv, das verändert was. Und es ist natürlich auch so, sag ich mal, diese Veränderung der Darmflora kann auch tatsächlich dazu führen, dass in Kombination mit vielleicht Löchern in der Darmschleimhaut, die dann entstehen durch Stress, durch eine veränderte Darmflora, können tatsächlich diese, man nennt das Leaky Gut, dann sind diese durchlässige Darmschleimhaut, kriegt dann größere Löcher. Und da können dann auch Stoffe rübertreten, das ist dann das andere Extrem, die wir aber eigentlich gar nicht da haben wollen, die wir eigentlich im Darm behalten wollen. Und das kann wieder Allergien auslösen, kann Nahrungsmittelunverträglichkeiten auslösen, Autoimmunerkrankungen. Die Haut hängt ganz eng am Darm dran, also wenn ich Hautprobleme habe. Also es ist nicht nur so, dass Dinge schlechter funktionieren, ich kann mir tatsächlich richtige Krankheiten einhandeln.
Ja, ja. Aber das ist dann tatsächlich ja schon der Worst Case. Mhm. Und wenn wir bei den Wechseljahresbeschwerden jetzt aber mal bleiben, also ich bin große Freundin davon, wirklich zu sagen, hey, passt auf, weil das kann echt auch schlimmer werden. Wenn wir bei den Wechseljahresbeschwerden mal bleiben, dann ist eben diese logische Folgerung daraus auch, wenn ich nicht mehr optimal versorgt bin, einfach aus dem Grund, weil mein Darm nicht mehr so funktioniert, wie er das sollte, dass dadurch auch die Beschwerden, die durch die Wechseljahre verursacht werden, stärker werden und schlimmer werden, einfach weil ich nicht versorgt bin, weil der Körper da nicht mehr so mit umgehen kann.
Ja, einmal das. Und du hast natürlich auch, wenn ich immer das Stichwort Osteoporose nehme, ja, wo ja die Knochen sowieso schon einer Gefahr ausgesetzt sind durch den sinkenden Östrogenspiegel oder Herz-Kreislauf. Wenn mir dann die Mineralstoffe noch fehlen, beziehungsweise ich weniger aufnehme, ja, dann hast du sehr schnell ein großes Missverhältnis.
Und dann ist es beschleunigt dann auch alles den Alterungsprozess. Mhm. Also es ist so eine Spirale, ne? Genau. Also es ist jetzt, wir wollen jetzt hier keine Angst machen in diesem Podcast oder so, sondern das Bewusstsein wecken, einfach aufklären, wie wichtig die Darmgesundheit ist. Also sich das wirklich mal anschauen ist jetzt irgendwie bildlich ein bisschen schwierig, ja. Aber das ruhig mal selber zu durchdenken und hineinzufühlen, ob das eine Idee sein könnte, da vielleicht auch mal mit einen Arzt aufzusuchen, ja, und das mal einfach checken zu lassen und sich zu trauen und das nicht so abzutun, naja, okay, das zwickt halt immer mal ein bisschen oder so. Das kann wirklich Ursache für vieles sein. Und wenn man das geklärt hat, kann die Lebensqualität einfach extrem steigen und eben auch die Wechseljahresbeschwerden, so sie denn da sind, können sich tatsächlich verflüchtigen.
Ja, und das finde ich auch ganz wichtig. Es ist nichts peinlich. Also der Darm gehört ganz elementar zu uns. Das Gehirn ist aus dem Darm entstanden. Das heißt, der Darm war vor dem Gehirn da. Wir haben auch die gleichen Nervenzellen im Darm wie im Gehirn. Also das ist eine ganz enge Verbindung. Und ohne den Darm wären wir nicht überlebensfähig. Und von daher ist da nichts peinlich. Da gibt's keine, ich weiß, dass man Scham hat. Das, ja, also ich war vor kurzem auch bei meiner ersten Darmspiegelung. Da habe ich auch vorher gedacht, oh, na ja, aber es ist so wichtig. Ja, und auch, was ich immer wichtig finde, das auch kommunizieren mit wem auch immer, mit wem ich spreche. Auch sagen, das ist mir jetzt unangenehm, wenn es mir unangenehm ist, weil dann können diese Ängste oder diese Scham auch genommen werden. Und das ist im Endeffekt was ganz Natürliches. Ja, ich finde es eigentlich viel dramatischer, dass es so runtergespielt wird. Also was du eben sagtest, Bewusstsein wecken. Nur weil viele Menschen das haben, ja, und ich sag mal, Tante Erna beim Kaffeekränzchen auch immer schon davon berichtet hat, dass es ihr ja immer nicht gut ging mit dem Bauch, ist das etwas, was ich wirklich im Auge haben sollte. Weil es ist nicht normal, dass ich Durchfall und Verstopfung im Wechsel habe. Ja, normalerweise hat die Natur das so gemacht, ich sag's jetzt einmal mal, wie es ist, dass da wirklich ein gut geformter Stuhlgang rauskommt. Ja, ich brauche kein Klopapier, ich brauche keine Klobürste, ich brauche gar nichts. Das ist normal. Alles andere ist nicht normal, weil wenn das, sag ich mal, in der Natur so vorgesehen wäre, dann würde auch ein Hund eine Klopapierrolle mit sich rumtragen, dann würde eine Katze damit rumlaufen. Da ist es ja, da würden wir ja sofort zum Tierarzt gehen. wenn das Tier immer so einen wechselartigen Stuhl hätte. Aber wir selber sagen, ach, das ist egal, das ist, passt schon.
Ja, danke, dass du das so deutlich auch sagst. Und bevor wir gleich zu Tipps kommen, wirklich so Tipps für den Alltag, möchte ich da auch nochmal erwähnen, Darmkrebsvorsorge, ja. Wo wir da jetzt gerade schon über die Darmspiegelung sprechen.
Ja, ganz wichtig.
Ich glaube, ab 50 wird man auch automatisch eingeladen. Ich muss da tatsächlich auch hin. Bei mir fiel die Einladung in die tiefste Corona-Zeit, deshalb habe ich das tatsächlich da nicht gemacht dann. Aber ich werde das jetzt auch auf jeden Fall nachholen. Weil Darmkrebs ist eine der Krebsarten, die, ich glaube, zu 90%, nagelt mich jetzt nicht drauf fest, ich glaube, zu 90% geheilt werden kann, wenn sie früh genug entdeckt wird oder so.
Und deswegen finde ich das auch so wichtig. Und deswegen finde ich es so wichtig, auch immer wieder zu sagen, schämt euch nicht. Die Menschen, die sich das ausgesucht haben, das gilt für mich auch, ich habe mir das ja auch freiwillig ausgesucht, das Thema, die im Endeffekt, wenn man es mal ganz deutlich sagt, verdienen ihr Geld damit und die wissen, warum sie das machen. Und da braucht sich keiner schämen. Ja, das ist wirklich ein ganz, also für die Menschen, die sich mit dem Darm beschäftigen, ist das was ganz Normales.
Ja, genau, ganz wichtig, dass du das sagst. So, jetzt lass uns mal zu Tipps kommen. Also wir mögen ja mit diesem Podcast hier immer gern wirklich aufklären, weil ich bin der Meinung, wenn ich Dinge verstehe, wie sie sind, kann ich eben auch besser damit umgehen. Und dann sind Tipps halt, was kann ich jetzt so im Alltag tun, ne? Mal abgesehen von wirklich Vorsorge und auch zum Arzt gehen oder auch zu anderen Spezialisten gehen, wenn ich da irgendwie akut was habe. Aber was tut meinem Darm gut, meiner Darmgesundheit? Was kann ich im Alltag auch machen, was so easy ist?
Also was dein Darm sehr, sehr mag, ist viel Gemüse, also wirklich eine gemüselastige Kost. Das ist jetzt einfach so, was der Darm wirklich als Pflege mag, aber auch im Hinblick auf Vermeidung von vielleicht Darmkrebs oder ähnlichem, ja, also die Tipps, die ich jetzt gebe. Also gemüselastig, dann ist es gut, Fleisch wirklich zu reduzieren auf vielleicht 1 bis 2 Mal die Woche. Fisch ist immer gut, weil der ist reich an Omega-3-Fettsäuren. Das ist auch immer, das mag der Darm auch sehr gerne. Das ist gut gegen Entzündungen, das ist gut das ist antioxidativ. Das hilft einfach, dass die Darmschleimhaut gesund bleibt. Alkohol mag der Darm gar nicht so gerne, vor allen Dingen die harten Geschichten, also
die
diese Schnäpse.
Lassen wir dann mal weg.
Ja, bitte, also alles, das ist immer so, ne? Bei uns hieß das früher immer Dawn-Cut und so, das mag der Darm gar nicht so. Dann ist es so, dass der Darm sich darüber freut, über alles, was so, ich sag mal Sauerkraut, ja, was so milchsauer vergoren ist. Da gibt ja auch so milchsauer vergorenes Gemüse, wie rote Beete oder sowas. Wenn man das mag, ist das was der Darm toll findet.
Eingelegte Gürkchen?
Wenn sie milchsauer eingelegt sind, schon. Mhm. Ja, weil da hast du halt immer diese Laktobakterien, das sind physiologische Stämme einfach. Dann sehr schön Fermentgetränke. Es gibt ja so Getränke, die so Kräuter mit drin haben, die auch wieder Lactobacillen meistens vielleicht auch noch zugesetzt mit drin haben. Da gibt es sehr schöne. Und jetzt sagen einige, das schmeckt mir aber nicht so. Ich sag mal, wenn ich davon morgens 30 Milliliter gekühlt trinke, das geht. Schafft jeder. Ja, und der Darm freut sich wirklich sehr. Weil was man sagen muss, was wir essen, so jetzt nicht jeder Einzelne, sondern so dieses standardmäßig, was ich so im Supermarkt habe. Ja, voller Konservierungsstoffe, Farbstoffe, E-Nummern, irgendwelche komischen Lebensmittel, die kein Mensch kennt. Ja, das ist nicht artgerecht. Und das muss der Darm alles irgendwie verarbeiten. Und deswegen freut er sich immer, wenn er möglichst frische, zubereitete Kost kriegt, möglichst wenig bearbeitet. Eben, wie gesagt, gemüselastig. Wenn ich da wirklich so ein wenig Zucker, wenn ich so immer gucke, ja, was die Großmutter nicht kannte, das gleich weglassen.
Mhm. Artgerecht ist auch so ein schönes Wort.
Ja, ist so.
Es ist so, ne?
Es ist wirklich so.
So, das war Ernährung jetzt. Mhm. Ne? Also Ernährung, zur Ernährung sprechen wir ja auch immer wieder hier in diesem Podcast, weil Ernährung einfach wirklich so viel ausmacht für die eigene Gesundheit, für die eigene Fitness auch, für die Erhaltung auch von Lebensqualität auch wirklich über viele, viele Jahre und Jahrzehnte hinaus. Was gibt's rund um die Ernährung, also außer der Ernährung noch Dinge, die wir tun können, die unserem Darm gut tun?
Sehr gut ist regelmäßige Entspannungsphasen wirklich einbauen, dass ich wirklich, wenn ich merke, ich habe vielleicht eine sehr stressige Phase oder einen stressigen Beruf oder einen stressigen Alltag, dass du dir wirklich Inseln suchst, die nur dir gehören, wo du entspannen kannst, wo du runterkommen kannst, wo wirklich mal Ruhe herrscht. Weil dein Darm leidet sehr, wirklich sehr unter einem permanenten Cortisolspiegel, der hochgehalten wird, also unter diesen Stresshormonen. Ja, wenn das, das ist, mag der Darm gar nicht. Und ein zweiter Punkt ist, der greift da gleich rein, ist Bewegung. Der Darm mag Bewegung sehr, sehr gerne, weil das regt diese Eigenperistaltik, die er hat, also diese Bewegung des Darms an. Und das zweite ist, mit Bewegung kannst du die Stresshormone abbauen. Also Win-Win. Auf jeden Fall Bewegung. Gerne an der frischen Luft. Und das täglich, nicht wöchentlich, täglich.
Täglich.
Mhm.
Täglich eine halbe Stunde raus, ob auf dem Fahrrad oder zu Fuß oder wie auch immer, ganz
genau.
Egal. Aber raus. Und bei raus haben wir dann auch gleich ordentlich Vitamin D dabei.
Richtig.
Hilft auch. Du hast Osteoporose angesprochen.
Genau.
Ganz wichtiger Faktor dafür beispielsweise auch. Und wenn du Entspannung sagst, sind wir dann auch beim Thema Schlafen?
Ja, also das ist schon auch wichtig. Viele sagen ja, ich kann so schlecht schlafen in den Wechseljahren. Ich schlafe einfach kürzer. Ich brauche das nicht. Also wichtig ist immer zu gucken, wie stehst du auf? Stehst du auf und bist fit? Legst los oder stehst du auf und denkst nur, oh Gott, oh. Dann hast du definitiv zu wenig Entspannung nachts. Da kann man wirklich schon mal gucken, ne? Wo stehe ich da? Und wenn das wirklich am Melatoninspiegel liegt und man beim Darm schon geguckt hat, dass das alles soweit in Ordnung ist, kann man Melatonin auch durchaus zuführen, ja, ergänzen, weil es ist ein körpereigenes Hormon. Wenn der Körper zu viel davon hat, dann baut er es einfach ab. Also es ist nichts, was irgendwie jetzt schädlich ist oder schwierig ist, sondern das kann ich wirklich guten Gewissens meinem Körper dann geben.
Zumindest so vorübergehend, bis ich bis der Körper das wieder selbst ausreichend produzieren kann.
Genau.
Das waren tolle Tipps. Vielen Dank dafür. Und was mich jetzt noch interessiert, und ich könnte mir vorstellen, die eine oder andere Hörerin auch, du hast vorhin gesagt, du hast vier Kinder. Ich weiß, du hast auch zwei Hunde, du hast einen Mann, du bist selbstständig. Also dein Leben ist wirklich ziemlich voll.
Ja.
Schaffst du das selbst immer? Und wenn ja, wie? Was ist so dein Geheimrezept, so dir und deiner Gesundheit und damit ja auch deinem Darm als da ganz zentrales, großes Organ, was Gutes zu tun?
Ja, also ich sag auch immer, wir leben in so einer Art Wimmelbuch zu Hause. Also bei uns ist wirklich immer Action, ja, weil wir auch alle sehr energiereiche Wesen sind. Mein Mann ist da so die Ausnahme, der ist so der ruhende Gegenpol. Aber ich und die Kinder, wir sind wirklich so, das ist, glaube ich, auch so ein Punkt. Ich habe eben viel Energie, ich mag das auch. Aber natürlich muss man schauen, dass die Reserven wirklich immer da sind und dass man sich auch immer wieder auflädt. Und das ist bei mir zum einen wirklich, ich gehe unheimlich gern und sehr regelmäßig in den Wald. Ja, und das auch meistens sehr, sehr früh morgens, 7 Uhr bin ich dann schon im Wald.
Und alleine?
Ja, manchmal alleine, aber sehr oft kommt eine meiner älteren Töchter mit, weil die dann einen Hund auch nimmt und wir dann wirklich da ganz in Ruhe morgens im Wald sind. Das genießen wir auch sehr, weil jedes Kind freut sich natürlich auch mal über Einzelzeit. Und ich schwimme sehr viel. Also da mache ich so sehr viel so diese Bewegung. Das merke ich auch, das brauche ich, um eben so in einem guten Gleichgewicht zu sein. Und ich achte wirklich doch sehr auf meine Ernährung und das, was ich trinke. Also mittlerweile, ich trinke keinen Kaffee mehr, ich kein Alkohol. Ich esse da wirklich vernünftig, weil ich eben auch, deswegen hatte ich auch die Darmspiegelung, familiär vorbelastet bin und mir einfach sage, dann möchte ich einfach, dass es meinem Darm auch wirklich gut geht.
Mhm. Und da sind wir bei einem Stichwort, wo wir im Vorgespräch drüber gesprochen haben, Eigenverantwortung hast du da gesagt, das fand ich ganz spannend und auch wichtig, ne, dass wir können einfach selbst so viel für uns, für unseren Körper tun, und wir sind jetzt in einem Alter, wo das grob fahrlässig wäre, das nicht zu machen.
Ja, und ich finde, wir haben auch zum einen das gute Recht zu sagen, wenn es uns nicht gut geht und was eben nicht gut ist. Wir haben auf der anderen Seite aber auch, finde ich, die Pflicht, bestmöglich für uns zu sorgen. Weil auch wenn ich sage, ja, die Kinder, die Eltern, die Tiere, ja, aber das ist wie im Flugzeug mit der Sauerstoffmaske, ja, immer erst mal selber aufsetzen. Und dann kann ich mich um die anderen kümmern, weil wenn ich nicht in meiner vollen Kraft bin, bin ich auch nicht ideal für meine Familie, mein Umfeld da. Und das finde ich immer so wichtig. Das ist so dieses Wegkommen vom Egoismusgedanken, Wegkommen von diesem, ja, wichtig ist, dass du gut für dich sorgst. Ja, und da gehört eben auch dazu, auf deinen Körper zu achten, weil ich finde auch die Wechseljahrsbeschwerden werden erträglicher, wenn ich mich gut drum kümmere um mich.
Ja, wenn ich mich gut darum kümmere und wenn ich so meine Einstellung auch vielleicht ein Stück weit überdenke, ne, und mir auch bewusst mache, für viele, ich weiß, dass das für viele abgedroschen klingt, aber wenn man sich das mal durch den Kopf gehen lässt, so, ich bin auch dankbar, dass mein Körper mich, und ich muss jetzt sagen, auch wirklich, dass ich das als großes Glück empfinde, dass er mich so gut bis hierher gebracht hat. Mhm. Ja, da bin ich extrem dankbar für. Und das ist so eine große Wertschätzung auch, ne, die ich da ihm gegenüber habe. Und je mehr ich mir das bewusst mache, desto mehr wächst auch mein Verantwortungsgefühl dafür. Und ich weiß einfach, weil ich mich natürlich jetzt auch schon seit vielen, vielen Jahren mit dem Thema Gesundheit beschäftige, dass ich da verdammt viel dafür tun kann. Ne? Das heißt nicht, dass man völlig in Askese leben muss oder auf Genuss verzichten muss oder so. Zum einen sind das alles eigene Entscheidungen. Und Genuss gibt es an so vielen Ecken und Enden. Und selbst wenn man sagt, was ich auch überhaupt nicht verteufle, und ich trinke total gerne auch ein Glas Wein und werde das auch weiterhin tun. Ja, aber so wann und wie oft und in welchen Mengen und so weiter. Also das sind so viele Dinge, wie ich das justieren kann. Einfach nur mir das bewusst zu machen, heißt nicht Genuss mir zu verbieten.
Nein, um Gottes Willen. Also ich halte überhaupt nichts davon, irgendwie asketisch zu leben. Bei mir ist es auch einfach, ich vertrage es einfach nicht mehr gut. Und dann habe ich gesagt, okay, wenn ich es nicht vertrage, dann kann ich auch es lassen. Und das ist eben genau diese Eigenverantwortung, die ich meine. Und auch, was du eben schön gesagt hast, ja, sich das bewusst zu machen. Und dann kann ich eben auch genießen. Ja, und das ist ja auch, wie oft sagen wir, ne, Genussmittel. Eben nicht, du brauchst es nicht verteufeln, aber in Maßen. Wirklich dieses, das Maß mal zu sehen und zu sagen, was kann ich meinem Körper zumuten und was nicht. Er verzeiht dir ja total viel. Ja, und wenn du ihn sonst gut behandelst, macht deinem Körper das gar nichts, das Glas Wein oder der Kaffee oder ne, das Schweineschnitzel.
Dieses Wort Genussmittel müssen wir aber mal auf den Prüfstand stellen. Ne? Ja, das ist, stelle ich gerade fest, ja, ja. Wo du das jetzt sagst, das ist ja komplett falsch verwendet.
Das wird total falsch verwendet. Mhm. Also das sind eher Suchtmittel als Genussmittel. Da stimme ich dir voll zu. Aber es ist eben so, dein Körper verzeiht dir viel, wenn du nett zu ihm bist, wenn du lieb zu dir bist. Und das ist ja für mich auch noch so ein Punkt, den ich in den Wechseljahren total wichtig finde. Lieb sein zu sich selber. Also was du eben sagtest, dass du deinem Körper dankbar bist. Auch so, dass man sich mal anguckt und sagt, hey, ja, wie viele Frauen kenne ich, die mäkeln so an sich rum? Ja, da ist jeder Altersfleck, wird ein Drama draus gemacht. Jede Delle am Oberschenkel ist gleich schon, ja, das Riesenproblem. Wo ich mir sage, hey, sei lieb zu dir, ja. Ich habe eine gute Freundin, die hat so eine schöne Sache, die sie immer macht. Das ist für mich immer so vorbildlich. Sie sagt, seit ein paar Jahren mache ich das, wenn ich irgendwo vorbeikomme an einem Spiegel oder einer Scheibe und ich sehe mich, dann sage ich immer, na, Schöne, gut siehst du heute wieder aus. Und das finde ich so nett und das ist bei der auch nicht mehr gespielt oder am Anfang musst du dich schon ein bisschen dran gewöhnen, aber bei ihr kommt das wirklich so aus dem Herzen und das ist für mich immer so vorbildlich, dass ich denke, ja, wie oft, ne, steht man vorm Spiegel und denkt, oh. Ja.
Ach, das ist schon fast ein schönes Schlusswort.
Ah, ich finde es ganz toll.
Ja, ganz toll. Ich habe eine letzte Frage. Dieser Podcast heißt ja Crazy Sexy Wechseljahre, so wie auch mein Buch heißt. Ann-Kathrin, was findest du an den Wechseljahren crazy und was findest du vielleicht auch sexy daran?
Was ich sexy daran finde, ist, dass ich eine immer größere Unabhängigkeit spüre und eine immer größere Klarheit. Also das ist so ein bisschen so, als hätte jemand meine Brille geputzt. Ja, viele Dinge, wo ich früher wirklich, also wo ich mich jetzt frage, was hast du für Dramen da gemacht oder was waren das für Schwierigkeiten, verstehe ich gar nicht mehr. Also mein Leben hat sehr viel in dieser Zeit jetzt an Klarheit und an Unabhängigkeit gewonnen, an Freiheit. Das ist was ich wahnsinnig schätze. Und crazy ist einfach, ich erlaube mir das einfach. Ich erlaube mir diese Verrücktheit auch. Also wie gesagt, also ich mache auch Frühstück in Unterhose und T-Shirt oder im Unterhemd. Oder wenn ich schlechte Laune habe, dann sage ich das auch. Dann sage ich so, meine Lieben, ja, hier ist gerade richtig schlechte Laune angesagt. Wer jetzt in der Schusslinie bleibt, hat Pech gehabt. Also witzig natürlich, da müssen wir auch schon wieder alle lachen und dann ist es auch schon wieder gut. Aber das erlaube ich mir auch. Ich erlaube mir auch diese verrückten Sachen, warum nicht?
Herrlich. Liebe Ann-Kathrin, ich danke dir sehr, dass du hier warst. Vielen Dank für das aufschlussreiche und doch auch fröhliche Gespräch. Vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns in der nächsten Folge.
Der für Sie Podcast Crazy Sexy Wechseljahre ist eine Podcast-Produktion der Mediengruppe Klamt. Weitere Informationen rund um das Thema Wechseljahre gibt es auf fürsie.de.